SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nicole Köster, guten Morgen. Ich begrüße ganz herzlich Sarah Spiekermann. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie sind an der Wirtschaftsuni in Wien, sind dort Wirtschaftsinformatikerinnen uns zugeschaltet und Sie fordern klare Regeln in einer durchdigitalisierten Welt. Jetzt haben wir doch sowas wie die Datenschutzgrundverordnung und Beleidigungen und Volksverhetzung sind im Internet genauso illegal wie im echten Leben. Reichen Ihnen die Regeln nicht?
Naja, bei Gesetzen ist immer das Problem, dass sie bestimmte Bereiche überregulieren und dann sehr viele Dinge auch gleichzeitig gar nicht erfasst sind. Das ist bei der Datenschutzgrundverordnung und bei all diesen anderen Gesetzen immer der Fall. Und wir haben halt heute Probleme in den Schulen mit Smartphones, mit Social Media. Ja, das Digitale durchdringt die ganze Welt und deswegen brauchen wir eher sowas wie die 10 Gebote, also so ein Ethos, wo sich jeder, also normal Mensch dran orientieren kann, wie gehe ich mit dem Digitalen um und nicht so viel Gesetze, die alles irgendwie theoretisch machen.
Ja, die 10 Gebote, die haben Sie jetzt angesprochen. Sie haben da nämlich 10 Regeln für die digitale Welt erstellt, gemeinsam mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Wie sind Sie auf die gekommen?
Na, eigentlich das Lustige ist ja, dass in unserer Gruppe von der Future Foundation tatsächlich eben Leute dabei waren. Der eine hat die Datenschutzgrundverordnung in Brüssel geschrieben und die andere ist eine, die Frau Wendehorst ist eine der wichtigsten Juristen Österreichs. Und wir haben aber alle das Gefühl, dass wir eben was Tägliches brauchen, Anleitungen, so, du sollst nicht lügen oder du sollst nicht töten, ja. Und wir haben dann, sagen dann zum Beispiel in der 5. Regel, dass wir einfach, zerstört nicht die Natur und leben für technischen Fortschritt. Also wir versuchen das umzulegen, um jedem einfach zu Eltern, Kindern, Unternehmern eine Handlungsanleitung zu geben. Das brauchen wir.
Ja, aber wie lässt sich das denn dann ganz praktisch im Internet umsetzen oder eben in der gesamten digitalen Welt?
Ja, umsetzen ist immer so eine Frage. Also umsetzen tun Menschen Dinge, die sie berühren, die sie bewegen. Und wenn sie Probleme haben, suchen sie Lösungen. Wir können nicht alles vom Staat top-down regulieren. Wir brauchen in den Schulen und in den Institutionen tägliche Handlungsanweisungen. Und nur so lassen sich Dinge umsetzen. Jetzt hier so ein Gespräch mit Ihnen in den Medien, das ist wichtig, um die 10 Regeln für die digitale Welt in die Welt zu bringen, dass Leute davon hören, darüber diskutieren. Wir bringen die 10 Regeln über die österreichische Edothek in die Schulen, in die Ausbildung für die Kinder. Ich habe schon hunderte Studenten darin unterrichtet. Wir publizieren das international. Wir müssen als Wissenschaftler nicht nur in der Theorie solche Handlungsanleitungen entwickeln, wir müssen sie auch zu den Menschen bringen, durch Menschen wie Sie.
10 Regeln für die digitale Welt, darüber sprechen wir. Das klingt ja schon ein bisschen nach den 10 Geboten. War das eigentlich bewusst so angelegt?
Naja, wie so oft war das eher ein Zufall, weil einer in unserer Gruppe aus der Future Foundation sagte, oh Gott, so viele Probleme mit der digitalen Welt, wir bräuchten sowas wie 10 Gebote. Und das war dann so eine Intuition und dann sind wir allerdings tatsächlich hingegangen und haben systematisch geschaut, was wird da gefordert in den 10 Geboten und kann man das umlegen auf die digitale Welt? Haben das in Workshops integriert und das zunächst mal offen gelassen, ne, ob überhaupt sowas möglich ist. Und es hat sich aber im Laufe der Monate herausgestellt in den Workshops und in den Arbeiten, dass wir die 10 Gebote tatsächlich zugrunde legen können. Und da wir nennen das aber bewusst nicht 10 Gebote, sondern 10 Regeln, weil wir einfach keine religiösen Befindlichkeiten oder so wecken wollen, sondern uns geht es zunächst mal um 10 Regeln, wie noch jeder Mensch quasi mit dem Digitalen umgehen kann.
Jetzt haben Sie, zur ersten Regel haben Sie jetzt gemacht, erhebt digitale Technik nicht zum Selbstzweck. Wie ist das zu verstehen?
Naja, also nicht zum Selbstzweck. Also man soll das nicht vergötzen, die Technik. Die Idee der digitalen Transformation, dass wir also jetzt alles, was analog ist, ins Digitale umwandeln, jeden Menschen ersetzen, der irgendwie ersetzbar ist in den Unternehmen, ob im Callcenter oder in der Managementfunktion. Einfach so, weil man das ja technisch kann und weil man meint, dann dadurch auch noch Geld zu sparen. Das ist ein Selbstzweck. Da verselbstständigt sich Technik in einer Form, wie sie überhaupt nicht mehr dem Menschen dienlich ist. Maximal noch irgendwelchen Unternehmen, wobei die Rentabilität von Digitalisierung eigentlich auch recht fragwürdig ist mittlerweile. Und das meinen wir. Also macht Technik nicht zum Selbstzweck. Wir haben nicht automatisch Fortschritt dadurch, dass wir irgendwas digitalisieren. Wir müssen uns viel mehr die Frage stellen, wo macht jetzt Digitalisierung Sinn? Ökonomisch, menschlich, sozial, gesellschaftlich? Als hier einfach zu denken, ja, dann digitalisiere ich was und dann bin ich fortschrittlich. Das ist ja Unsinn, ja. Und das wollen wir mit der ersten Regel dann eben auch klar machen.
Wenn wir mal ein Beispiel aus dem Alltag nehmen, Beispiel Supermarkt und die Kasse, da hat man inzwischen ganz viele digitalisierte Kassen. Da brauchst du dann keine Kassiererin, keinen Kassierer mehr. Die gibt es dann noch so vereinzelt. Und gucken die Unternehmen nicht eher darauf, wo ist es wirklich wirtschaftlich und wo kann ich den Menschen ersetzen? Glauben Sie, dass so eine Regel da überhaupt von Interesse ist?
Wenn das Unternehmen als reine Profitabilitätsmaschine betrachtet wird, dann kann ich natürlich ausrechnen, ob mir die Total Cost of Ownership der IT, so nennt man das, also die totalen Kosten der IT mit allem, was dazu gehört, letztlich billiger kommt, als eine Verkäuferin einzustellen. Wenn man Unternehmen so versteht, ja, dann werden Unternehmen auch weiterhin die Kassiererinnen rausschmeißen und mit irgendwelchen Automaten ersetzen. Wenn man aber ein Unternehmen als soziale Einheit, als Ort betrachtet, wo Menschen hingehen, um zu kaufen, um zu verkaufen, um sich zu unterhalten, um sich inspirieren zu lassen, dann werde ich natürlich nicht hingehen und alles automatisieren. Unternehmen sind Sozialsysteme und nicht Maschinen, die ich durch zu digitalisieren habe. Die Wirtschaft hat eine Verantwortung für Menschen und für die Personen, die hier ihr ganzes Leben, ihre ganze wache Zeit lassen. Und deswegen kann man nicht einfach hingehen und alles durchdigitalisieren, nur damit man am Quartalsende 500.000 Euro mehr Gewinn bilanzieren kann.
Ja, das wäre ja schön, wenn es so tatsächlich wäre und die Unternehmen sich daran orientieren würden. Aber glauben Sie nicht, dass die 10 Gebote vielleicht einer Utopie entsprechen? Oder die 10 Regeln, muss man ja sagen.
Ja, natürlich. Ich bin Visionär, ich bin Utopist und ich glaube, das Gute siegt immer. Und ich würde jetzt, das ist jetzt sozusagen die positive und romantische Variante des Ganzen. Als Betriebswirtin und Wirtschaftsinformatikerin würde ich jedem Unternehmen raten, eben die totalen Kosten der Digitalisierung sich mal wahrhaftig anzuschauen. Von Rechtsstreitigkeiten, Servicierung, Versionen, Upgrades, steigenden Hardwarekosten, steigenden Chipkosten. Wenn man das alles mal zusammenrechnet und betriebswirtschaftlich nüchtern auf die Digitalisierung schaut, wird man sehr schnell feststellen, dass oder sich fragen müssen, inwiefern sich das Ganze rentiert. Zumindest in der exzessiven Art und Weise, wie wir Digitalisierung betrieben haben und derzeit betreiben.
Wir sprechen über 10 Regeln für die digitale Welt, für ein Miteinander in der digitalen Welt. Wirtschaftsinformatikerin Sarah Spiekermann, Sie haben diese Regeln mit herausgebracht. Also Regel Nummer 10 zum Beispiel lautet, verhindert Machtkonzentration und garantiert Teilhabe. Wenn man dahinter guckt, muss man doch sagen, also allein durch die wenigen großen Unternehmen und Anbieter haben wir doch eine Machtkonzentration. Ist es für manche Regeln vielleicht einfach zu spät?
Ja, richtig. Eine gute Frage. Allerdings ist es so, dass die 10 Regeln wirklich auf die Zukunft angelegt ist. Und historisch weiß man einfach, dass Unternehmen kommen und gehen, Machtkonzentrationen kommen und gehen. Und die 10 Regeln für die digitale Welt sind wirklich auf die nächsten 50 bis 100 Jahre oder länger angelegt. Genauso wie die 10 Gebote, aus denen sie ja entstanden sind. Und dass wir langfristig einfach diese Form von Machtkonzentration durch Unternehmen wie Microsoft oder Google oder Palantir oder you name it, einfach nicht akzeptieren dürfen, weil wir eine humane Digitalisierung suchen, weil alle, auch kleine mittelständische Unternehmen, an der Digitalisierung partizipieren sollen. Deswegen brauchen wir diese Regel. Wir müssen ja Visionen haben. Wir müssen wissen, wo es eigentlich hingehen muss. Wir müssen Wege aufzeichnen, wie man es besser machen kann. Selbst wenn wir heute, hier und jetzt eine Situation haben, aber wie man so schön sagt, also oder wie wir alle wissen, wir stehen ja im Leben nicht auf der Stelle. Wir bewegen uns nach vorne und dafür muss man wissen, wo ist das Ziel? Das Ziel ist keine Machtkonzentration in Digitaltechnik bei Monopolen. Das geht nicht.
Die Versuche hat es ja durchaus auch schon mal gegeben. Also die Zerschlagung der großen Tech-Konzerne, das wurde immer mal wieder gefordert. Aber wie lässt es sich denn umsetzen? Also alleine mit der Regel kommt man ja nicht weiter.
Naja, also ich würde einfach sagen, wir stehen eigentlich letztlich am Beginn eines KI-Zeitalters oder einer Digitalisierungszeitalters. Also wir sind ja ganz am Anfang. Wir sind da jetzt gerade 20 Jahre drin, haben ein paar Fehler gemacht, haben ein paar Machtkonzentrationen. In den USA gab es zum Beispiel jetzt vor der Trump-Wahl durchaus Bestrebungen der US-amerikanischen Regierung, darüber nachzudenken, diese Konzerne zu entmachten. Das ist vielleicht derzeit nicht der Fall. Aber gleichzeitig trifft eigentlich jeder Unternehmer und auch jeder Nutzer tagtäglich bei Investitionen oder bei Nutzung die Entscheidung, was nutzt er? Und dafür sind ja die 10 Regeln auch gedacht. Das heißt, ich muss nicht unbedingt WhatsApp benutzen. Ich kann Signal benutzen, ich kann SMS schreiben. Wenn ich in der Schule digitalisiere, muss ich nicht unbedingt Microsoft-Anwendungen nutzen. Ich kann als digital Verantwortlicher in der Schule überlegen, welche Open-Source-Lösungen gibt es. Wir müssen nur mehr investieren in die Ausbildung aller und in die weise Entscheidung aller. Und das ist ein Weg, das haben Sie völlig recht, dass man das nicht hier und heute umsetzen kann, ad hoc die Welt verändert, sondern das ist ein Prozess. Und die Vision, dass wir langfristig vermeiden sollten, in den nächsten 100 Jahren, 150 Jahren eine Machtkonzentration von Digitaltechnik, ist sicherlich richtig und daran müssen wir arbeiten.
Uns interessiert natürlich, wie können wir das jetzt hier und heute im Alltag umsetzen? Und wenn Sie sagen, ja, dann eben andere Anbieter zu nutzen als die großen Tech-Konzerne. Die haben nur in vielerlei Hinsicht den Vorteil, dass sie leicht und bequem zu bedienen sind. Bei den anderen muss man sich dann vielleicht eher reinarbeiten. Also sprechen diese Regeln auch etwas aus, quasi gegen die Bequemlichkeit des Menschen? Ist da sowas auch mit drin?
Nein, nicht wirklich. Also Usability nennt man das ja, der User Experience, die Erfahrung des Nutzers ist heute bei allen kleinen Apps schon ein ganz großes Thema. Kein Start-Upper bringt Lösungen auf die Straße, die nicht sehr bedienerfreundlich sind. Und auch Open-Source-Software lässt sich mittlerweile sehr leicht erlernen. Nur Schulen müssen einfach, da müssen Lehrer und Digitalverantwortliche auch ausgebildet werden. Und in Unternehmen, da sind wir aber dran, also die Europäische Union hat das längst erkannt, dass wir mehr digitale Souveränität brauchen. Wir brauchen Unterstützung europäischer Cloud-Anbieter, europäischer kleiner und mittelständischer Unternehmen in dem Bereich. Wir arbeiten gerade hier in Österreich mit einer Firma, wo wir zeigen, dass man eigentlich so eine Art ChatGPT auf einem, muss man nicht GPT benutzen oder OpenAI, sondern man kann hier am Burgenland auf 2 Graphical Process Units ein Open Source Large Language Model laufen lassen. Das ist jetzt ein bisschen viel Fachterminus, aber man braucht nicht die US-amerikanischen Giganten, um KI at its best, ja, bestens hier lokal laufen zu lassen. Und wir können hier jetzt gerade in diesem Moment, wo wir alle in KI investieren, lokale Lösungen nutzen mit Open Source Large Language Modellen unserer KI. Kein Problem, können wir machen. Fast gleiche oder sogar bessere Performance. Und insofern ist das gar nicht naiv, hier jetzt mit dem Umstieg auf KI neu zu denken und lokal europäisch zu investieren. Ganz klar.
Vielleicht, wenn wir so ganz grundsätzlich mal sprechen, welche Bedeutung hat denn die Ethik in der digitalen Welt?
Ja, Ethik wird ja sehr oft mit Moral verwechselt, so nach dem Motto, du bist ein guter oder du bist ein schlechter Mensch. Aber das ist eigentlich bei der digitalen Ethik, so wie ich sie verstehe, nicht der Fall, sondern ich betrachte das als dass wir mehr in Werten denken und handeln müssen. Also wir müssen wiederentdecken, welche europäischen Werte, aber auch Tugenden, das sind die Werte der Menschen, die sie selber ausleben, wie wir das stärken können. Also ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir haben zum Beispiel sehr viel Forschung heute dazu, wie die digitale Welt uns als Menschen verändert. Zum Beispiel die Nutzung von Social Media. Die führt sehr viel zu Neid, zu Eitelkeiten, zu Selbstüberschätzung. Das sind eigentlich im klassischen Sinne Laster. Und jetzt ist die Frage, wie können wir Social Media so umbauen? Und das ist digitale Ethik. Wie bauen wir jetzt Social Media so, dass wir immer noch den Spaß dabei haben, aber dass uns das nicht so verschlechtert, also dass wir auch nicht so unsere Laster ausbauen, sondern unsere Tugenden stärken. Welche Inhalte bräuchten wir dafür? Wie müssten Social Media gestaltet sein? Das ist die Frage der digitalen Ethik. Wie ändere ich Technik konstruktiv, inhaltlich und vom Design her so, dass einfach das eine gute Wirkung hat auf die Gesellschaft und keine, nicht so viele negative Effekte.
Ja, es scheint, neulich gab es eine Studie, die hat veröffentlicht, dass Sprachmaschinen beispielsweise zur allgemeinen Verdummung der Menschheit beitragen. Also es scheint so, dass so jetzt nach einer gewissen Zeit im Zusammenleben mit der digitalen Technik offenbar wird, welche negativen Folgen das hat. Bekommt die digitale Ethik daher jetzt eine besondere Bedeutung? Kann man das so interpretieren?
Das ist ganz sicher so. Also es gibt jetzt schon, ich habe gerade einen Überblick über 50 Studien zu KI, also diesen Sprachmodellen wie GPT oder Claude gesehen, wo wir wirklich sehen in der Wissenschaft, dass die Leute unkreativer werden. Die machen, nehmen halt Abkürzungen, lassen sich alles von GPT mal vorschreiben, unkreativ, können sich an Dinge nicht erinnern, mangelnder Gedächtnisaufbau, Verflachung der Gedanken. Also das ist Wahnsinn, was die Nutzung von KI, die an anderen Stellen total positiv ist. Ja, also es ist echt effizient, wenn man mal eine Wissensfrage hat. Aber wer also regelmäßig diese Dinger nutzt, der verdummt wirklich. Also das zeigt die Forschung. Und deswegen ist natürlich gerade in diesem Moment die digitale Ethik, wenn Sie es so wollen, so wie ich das verstehe, sich zu fragen, welche Werte setzen diese Dinger in die Welt und welche zerstören sie auch. Diese Auseinandersetzung, die ist jetzt wichtiger als je zuvor.
Nur so manche Verordnung gibt's ja schon. Also im August vor 2 Jahren ist die europäische KI-Verordnung in Kraft getreten, der sogenannte AI Act. Was ist denn seitdem anders? Hat sich was verbessert?
Na, man muss natürlich dazu wissen, dass es immer 2 Jahre gibt von der Bekanntgabe des Gesetzes bis zur Umsetzungspflicht. Und die Umsetzungspflicht beginnt ja dann erst im Sommer diesen Jahres. Und ich habe ein gespaltenes Verhältnis zu dieser KI-Verordnung. Ich glaube, dass, es ist bekannt, dass 85% der KI-Anwendungen, die uns im Alltag begegnen, gar nicht von dieser KI-Verordnung betroffen sind. Das hat selbst das in einem Meeting, wo ich dabei war, mit einer Mitarbeiterin der Europäischen Kommission, die war ganz stolz darauf, dass die Innovation in Europa letztlich nicht gehemmt wird durch die KI-Verordnung, weil ja die meisten Anwendungen da gar nicht ins Unterding das Gesetz fallen. Das ist jetzt ein zweischneidiges Schwert. Auf der anderen Seite muss man sagen, es gibt natürlich Anwendungen, die jetzt wirklich auch verboten werden. Zum Beispiel soll es also nicht erlaubt sein, dass im öffentlichen Raum über Kameras Gesichtserkennung stattfindet und Leute eindeutig identifiziert werden pauschal. Das sind natürlich gute Verbote. Das gibt's, wenn das in anderen Ländern wie China praktiziert wird, wovon ich mal ausgehe, dann bin ich ja froh, in Europa zu leben. Also sagen wir mal, es gibt dann eben Vor- und Nachteile. Ich glaube aber, dass auch viele Unternehmen dadurch im Prinzip gezwungen werden, ihre Technik zu hinterfragen, gerade die im sogenannten Hochrisikobereich sind. Das ist so eine Risikokategorisierung in diesem Akt, in dieser Verordnung. Auch nicht schlecht. Die Problematik, die wir heute haben in den Unternehmen, ist, dass eigentlich diese Gesetze nicht in der Produktentwicklung ankommen oder sehr wenig in der Produktentwicklung ankommen. Unsere Innovationsprozesse sind so geartet, dass die Programmierer und die Softwareentwickler einfach die Technik mal fertig machen und sie dann in die Rechtsabteilung schicken. Und die sollen dann eigentlich nur ihr Häkchen dran setzen. Und diese Form von Innovationsprozessen sind eigentlich gar nicht geeignet, um im Sinne des Gesetzes Technik von Anfang an zu entwickeln. Das heißt, wir brauchen eigentlich eine wertebasierte Entwicklung von Technik, um in eine Rechtskonformität zu kommen. Aber diese Innovationsprozesse, die werden natürlich vom Gesetzgeber nicht erzwungen. Und deswegen sagen die Unternehmen eigentlich, ja, wir machen so weiter wie bisher und hoffen dann, dass die uns die Rechtsabteilung irgendwie ein Häkchen drunter setzt und uns keiner verklagt. Aber die Technik wird dadurch nicht besser. Und das ist natürlich eigentlich auch nicht das Anliegen des Gesetzgebers.
Es kommen Fragen rein von den S1-Hörerinnen und Hörern aus Fellbach, möchte zum Beispiel Barbara Faulhaber wissen, welchen Einfluss haben Sie als Wissenschaftlerin auf Ihrem Gebiet auf Wirtschaft und Politik? Können Sie denn überhaupt etwas bewirken? Ja, wie sieht's aus?
Ja, natürlich kann man viel bewirken. Als Wissenschaftlerin hat man ja auch ein Entree. Ich habe jahrelang an der EU-Kommission mitgewirkt, auch damals bei der Datenschutzgrundverordnung und so Prinzipien wie Privacy by Design oder Privacy Impact Assessments, das Datenschutz-Assessments mitentwickelt. Und gleichzeitig kann ich auch eben wie heute hier im Radio mit den Medien sprechen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, auch durch Lehrbücher. Ich habe Hunderte, ja Tausende von Menschen ausgebildet schon. Oder meine Lehrbücher werden in der ganzen Welt verlegt und habe einen ISO-Standard für ethisches Technikdesign 6 Jahre geleitet. Also insofern habe ich schon das Gefühl, ich kann was beeinflussen als Wissenschaftlerin, wenn ich mir halt die Mühe mache. Das ist natürlich auch viel Arbeit, aber ja, ich habe schon das Gefühl, steter Tropfen hüllt den Stein.
Muss man die Frage von Barbara vielleicht noch erweitern, um welchen Einfluss haben Sie auf die Kirche? Denn jetzt am Pfingstmontag kommt vom Papst die Enzyklika, die sich auch mit künstlicher Intelligenz beschäftigt. Haben Sie damit auch zu tun?
Na, ich wünschte natürlich. Ich habe am Vatikan, an der Akademie der Wissenschaften, letzten Oktober eben diese 10 Regeln für die digitale Welt vorgestellt und dann auch gefordert, dass da die hier aus den 10 Geboten entwickelt sind, dass der Papst sich das doch bitte anschauen möge. Ob das nun der Fall ist, er hat ja am 15. Mai die Enzyklika schon unterschrieben, die kommt jetzt am 25. wohl, das kann ich natürlich nicht wissen. Also ich wage das auch gar nicht zu hoffen, aber ich gehe davon aus, dass die Themen, die wir hier angeschnitten haben als Wissenschaftler der Future Foundation, dass die natürlich in der Enzyklika behandelt sind. Und das, was ich auch schon davon gehört habe, entspricht denen zumindest im Geist. Ja.
Dann möchte aus Eichtal Sabine wissen und sagt, mich interessieren in diesem Zusammenhang Zahlen zum Verbrauch von Ressourcen durch Digitalisierung und wie Sie diesen gegebenenfalls als Regeln zum Schutz der Natur umsetzen wollen.
Ja, unsere 5. Regel zerstört nicht Natur und Leben für den technischen Fortschritt ist ja gleich angelehnt ans 5. Gebot, du sollst nicht töten. Und ich muss wirklich sagen, es wird wirklich systematisch nicht offengelegt, wie schädlich eigentlich Digitalisierung für unsere Umwelt ist. Das ist dramatisch. Es gab letztes Jahr in diesem berühmten Magazin, Wissenschaftsjournal Nature, eine Veröffentlichung, wo man gesagt hat, stellt euch mal vor, jeder von uns hat einen CO2-Kuchen, den wir essen dürfen, ja, wenn wir die Welt nicht total überhitzen wollen. Und da kam tatsächlich raus, wir geben 20% unseres CO2-Kuchens aus für SUV-Fahren und zu viel Fliegen, 20% für viel zu viel Fleisch essen. Und 40% geht auf das Konto Nutzung von digitalen Medien, Smartphones, Social Media und so weiter. Ich konnte es nicht fassen. Also da wird nie drüber geredet, wie viel Strom und vor allen Dingen aber auch durch unsere Handynutzung, weil wir die alle 2 Jahre schon wegschmeißen und ersetzen, wie viel wir eigentlich zur Umweltbelastung beitragen. Wir müssen sehen, dass wir die Handys lange behalten, 5, 6, 7 Jahre. Die Hersteller müssen aufhören, uns mit Versionen zu plagen, dass man schon nach 3 Jahren das Gerät nicht mehr benutzen kann. Wir müssen einfach darauf Acht geben und es muss viel transparenter gehandhabt werden, welche Auswirkungen wirklich Digitalisierung auf die Umwelt hat.
Ja, wie ist es beispielsweise bei Influencern, wenn die erfolgreich sind und viele Follower haben? Auch das verbraucht ja dann Energie.
Ich glaube, viele Influencer wissen das einfach gar nicht. Es bräuchte mehr Influencer, die quasi auf das Thema Umwelt auch hinweisen. Aber ich glaube, denen ist das allen nicht auf dem Schirm, weil man darf immer nicht vergessen, die IT-Industrie, die ja diese Schäden eigentlich hervorbringt, dominieren auch sehr stark die Medienflüsse über die Social Media. Und die wollen natürlich nicht, dass es transparent wird. Jetzt bei KI, klar, spricht man viel drüber, dass die Datencenter so viel Energie verbrauchen. Ich habe mal gelesen, dass 50% des Stromverbrauchs in Dublin auf das Konto von Datacentern geht. Aber wir müssen viel mehr verstehen, dass Digitalisierung eine ganz mächtige Ressource ist, die auch knapp ist und mit der wir sparsam umgehen sollten. Nur das können wir uns im Moment gar nicht vorstellen, weil wir halt so drin sind in diesem digitalen täglichen Strom, ne? Kleine Atomkraftwerke in der Hosentasche, ohne uns, dass uns das überhaupt bewusst ist, was für eine Macht wir hier haben, aber auch wie zerstörerisch die sein kann.
Jetzt habe ich gerade noch mal nachgeguckt, habe neulich so ein tolles Buch gelesen von Felicitas Hoppe zum Thema Reisen. Und da hatte sie nämlich aus einem Artikel aus dem Le Monde Diplomatique aus dem Juni 25 zitiert. Demzufolge erzeugte wohl ein Influencer mit 3 Millionen Followern auf YouTube, Instagram und TikTok im Schnitt 1072 Tonnen CO2 pro Jahr. Und das entspricht 481 Hin- und Rückflügen zwischen Paris und New York. Ich fand die Zahl sehr erschreckend. Sarah Spiekermann, wie geht's Ihnen?
Naja, ich glaube, viele dieser Influencer sind sich gar nicht bewusst über ihren CO2-Footprint. Ne? Das wissen die gar nicht. Wir haben ja eben schon darüber gesprochen, dass es nicht transparent ist, wie hoch die Umweltkosten der Digitalisierung wirklich sind. Ja. Und ich glaube, ich mache den Influencern da keinen Vorwurf. Ich denke, sie sollten sich halt stärker informieren über das Thema. Und vielleicht würden sie sich sogar selbst einen Gefallen tun, etwas weniger ist mehr vielleicht, ja, an Posting, KI-Nutzung, Reisen und so weiter, Selfies, was auch immer sie da tun. Und ich denke, dem Thema Umwelt müssen wir einfach mehr Aufmerksamkeit schenken.
Wie ist es denn bei Ihnen am Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik und Gesellschaft an der Wirtschaftsuni in Wien? Wie gehen da Ihre Studierenden mit um?
Naja, wir haben natürlich heute in den Bildungsinstitutionen und auch in der WU Wien das Problem, dass die Digitalisierung voll angekommen ist. Wir kämpfen jetzt weniger mit Umweltkosten, also das ist eben nicht transparent, sondern eher damit, dass unsere Studenten mittlerweile ihre Seminararbeiten und ihre Diplomarbeiten mit und von KI schreiben lassen. Und keiner mehr irgendwie einen Artikel liest, weil lassen sich alles zusammenfassen von KI und da kommt natürlich dann nur Unsinn raus. Und wir kämpfen gegen diese KI-Nutzung im Schul- und Universitätsalltag. Das ist unsere größte Aufgabe im Moment.
Ist es mit ein Grund, warum Sie eine Firma gegründet haben und ausbilden in Sachen KI-Ethiker? Was hat es damit auf sich?
Ja, also ich sagte ja schon, dass ich einen ISO-Standard für wertebasierte Technikgestaltung geleitet habe und der ist veröffentlicht worden 2022. Aber es bringt nicht, dass man nur sagt, okay, wir können ethische Technik, wertebasierte Technik, auch digitale Souveränität, all diese europäischen Visionen in die Technik einbauen, in unsere Innovation. Aber wir haben ja gar nicht die Leute, die wissen, wie man das tut. Und da ist eben jetzt auch gerade im Umfeld von KI und mit der KI-Verordnung ein KI-Ethiker gefordert. Und ich habe eigentlich mit meiner Firma WBE Academy heißt das oder Wertebasiertes Engineering Academy, versuchen wir und tun das auch, Praktika auszubilden in den Firmen, die also jetzt zum Beispiel, wenn eine neue KI eingeführt wird, dieses wertebasierte Innovationsprogramm beherrschen. Ja? Und die im Prinzip dann die Firmen in ihrer Innovation begleiten können, sodass die KI eben ja wertebasierter ist, damit auch wettbewerbsstärker, kreativer, resilienter. Und wir bilden jetzt diese Leute aus, damit die Unternehmen das tun können. Die müssen ja ins Handeln kommen, aber für Handeln muss man halt erstmal ein bisschen Wissen ansammeln und Praktiken und Erfahrung, damit man das dann auch umsetzen kann.
Wie geht das für Sie zusammen? Einerseits die wissenschaftliche Forschung, andererseits ein wirtschaftliches Unternehmen, das in Sachen KI-Ethik ausbildet.
Naja, ich sehe auch die Notwendigkeit gerade in der Wirtschaftsinformatik. Wir sind ja ein angewandtes Fach, das unser Wissen in der Wirtschaft auch Anwendung findet. Insofern ist es für mich völlig klar, dass meine wissenschaftlichen Erkenntnisse und Experimente da, wo es möglich ist, Eingang finden in die Unternehmenspraxis. Und natürlich auch, wenn wir jetzt wenn ich Lehrerfahrung, Ausbildungsmaterial an der Universität erstelle, dass ich auch versuche, das zu übersetzen für Praktiker. Ich lehre auch an der WU Executive Academy, aber auch jetzt ganz spezifisch hin auf den KI-Ethiker. Das ist so ein Spezialprogramm, was ich eben beherrsche durch einen Zufall. Und da denke ich mir, ja, es ist wichtig, dass wir das den Unternehmen in der Fläche zur Verfügung stellen, damit wir auch in der Fläche wertebasiertere Technologie im europäischen Sinne bauen können.
Als Wirtschaftsinformatikerin wurden Sie vom weltweit größten Ingenieursverband beauftragt, Standards für eine ethische Technik zu entwickeln. Sie haben das eben schon mal angesprochen. Was können wir uns als Laien denn drunter vorstellen? Also haben Sie daran mitgearbeitet, ob jetzt eine Maschine, ein Roboter höflich ist oder nicht? Oder was heißt das?
Eigentlich heißt es genau sowas, ja. Also wie würde man denn jetzt einen Roboter oder eine künstliche Intelligenz designen, heißt bauen, entwerfen, so dass die eigentlich langfristig zu einem wertvollen Leben beitragen, zu einem guten Leben. Das ist die Kernfrage gewesen bei diesem ISO-Standard. Und wer diesem ISO-Standard folgt, das heißt wertebasierte Technologieentwicklung, Value-Based Engineering, der kann einfach, unternehmerische Vorteile, Wettbewerbsvorteile in Europa dadurch erzielen, dass wir, wo wir ja auch gut sind, ne, bessere Technik bauen als zum Beispiel die Amerikaner. Und langfristig hoffe ich darauf, dass mehr Unternehmen auf diese Methoden setzen werden.
Also Sie wollen höfliche Maschinen entwickeln. Haben Sie denn ein Beispiel für eine unhöfliche Maschine? Wo gab es die denn zum Beispiel? Oder gibt es sie, wenn Sie Amerika jetzt gerade ansprechen?
Naja, höfliche Maschinen, da haben Sie jetzt natürlich ein Beispiel gewählt, was ja in der Gegenwart immer diskutiert wird, dass diese KIs überhöflich sind. Also die reden uns ja nach dem Mund, ne? Und dann gibt's wissenschaftliche Studien, die zeigen, weil die uns immer nach dem Mund reden, uns immer das Gefühl geben, dass wir ja so toll sind, Leute sich dann anfangen, selbst zu überschätzen. Und man würde jetzt beim Value-Based Engineering, würde man halt hingehen und das hinterfragen und sagen, wie muss jetzt ein Dialog mit einem Roboter so gestaltet werden, dass wir zum Beispiel nicht zu viel Nähe zu dem aufbauen, dass der uns nicht in die Selbstüberschätzung treibt, dass der auch uns nicht dazu verleitet, zu viel Zeit mit ihm zu verbringen oder mit ihr oder mit es, was soll man da sagen. Das ist Value-Based Engineering und es geht aber nicht nur, muss man jetzt sagen, um Roboter oder KI, Chatbots, sondern generell benutzen wir ja so viel digitale Produkte, Smartphones, Messenger-Apps. Und hier handelt es sich eigentlich um ein Verfahren, um generell über die Wertfolgen von der Technik nachzudenken und dann entsprechende Pflichtenhefte für die Software- und Systementwickler zu bauen, zusammenzustellen, dass wir langfristig Wertfolgen und auch Rechtskonformität gewährleisten können.
Nur all das, was Sie jetzt gerade angesprochen haben, ist ja im Grunde genau aufs Gegenteil programmiert. Also die Sachen sind ja so programmiert, dass wir süchtig werden, dass wir runterscrollen, dass die eine Geschichte nach der anderen kommt und dass wir im Grunde auch abhängig werden. Nicht umsonst lassen ja die Entwickler im Silicon Valley ihre Kinder an die Handys überhaupt nicht ran.
Ja, richtig. Also man weiß ja, dass Steve Jobs wohl seiner Tochter verboten hat, das Tablet zu benutzen und dass Bill Gates auch seiner Tochter erst ab 14 erlaubt hat, ein Handy zu haben. Und dafür plädiere ich natürlich auch. Ich finde, Dumbphones für Kinder bis 16 wäre eigentlich der richtige Weg. Die Leute, die halt Technologie entwickeln, also zu denen ich mich ja auch zähle, wissen einfach um die Gefahren. Und da ist viel mehr Verantwortung gefragt, dass wir bessere Technik bauen. Und wir in Europa haben ja jetzt auch ein neues Bewusstsein dafür, dass wir wettbewerbsfähig werden müssen. Wo sind wir gut? Made in Germany, made in Europe. Wir bauen jetzt einfach wertebasierte Technik und wir werden langfristig sehen, dass es unserer Bevölkerung gut tut. Und vielleicht, wenn wir uns auch international dann gegen amerikanische Konzerne durchsetzen können.
Jetzt waren Sie schon vor 10 Jahren damit beauftragt worden, diese ethischen Maschinen zu entwickeln. Muss man da vielleicht auch kritisch hinterfragen, die technische Entwicklung ist einfach viel zu schnell, als dass man mit diesen ethischen Werten hinterherkommen kann?
Wir haben tatsächlich lange gebraucht, um zu verstehen, welche Methoden und Prozesse, Verfahren sind für ethische Technik erforderlich. Es ist so gewesen, dass wir 2016 nicht wussten, wie kann man das überhaupt realisieren. Dieses Wissen ist jetzt erst seit 2-3 Jahren auf dem Markt. Das muss ich erstmal rumsprechen. Dass gleichzeitig natürlich eine dramatisch schnelle Entwicklung stattfindet, ja, ist der Fall. Aber wir haben eben schon drüber gesprochen, wir befinden uns ganz am Anfang von einer neuen digitalen Welt. Hier, wir haben es eben in Nachrichten gehört, die Firma Quant, ganz neue Technologien hier in Deutschland entwickelt für neue Formen von Cloud-Systemen. Wir sind am Anfang, wir sind im Kindergarten des digitalen KI-Zeitalters. Und wir haben hier und heute die Möglichkeit, besser Innovation zu betreiben in den Firmen mit mehr Visionen, mit mehr Rückbindung an unsere europäischen Werte. Das ist überhaupt kein Problem. Wir sollten da nicht den Kopf in den Sand stecken. Einfach machen, einfach umsetzen, besser werden, nach vorne schauen und sich nicht immer orientieren an diesen amerikanischen oder chinesischen Konzernen, sondern den eigenen Weg gehen und das Herz dabei nicht vergessen, dass wir in Europa stehen für unsere Werte und das knallhart durchziehen. Ich bin davon überzeugt, das Bessere setzt sich und das Gute setzt sich letztlich durch.
50 Minuten und 26 Sekunden hat der humanoide Roboter im April beim Halbmarathon in Peking gebraucht. Das war 10 Minuten schneller als der menschliche Weltrekord. Sarah Spiekermann, als Sie diese Meldung gehört haben, was war denn da Ihr erster Gedanke?
Ja, ich verstehe nicht, warum man diese Art von Wettbewerben veranstaltet. Also natürlich ist klar, die Maschinen sind in bestimmten Bereichen sehr, sehr gut. Ja, das wissen wir auch aus der Fertigung, die sind präziser, die werden nicht müde zum Beispiel, das ist beim Laufen auch wichtig. Das ist schon richtig, aber warum stellt man diesen Vergleich zwischen Mensch und Maschine an? Dieser Vergleich hinkt vollkommen, denn Menschen haben ja ganz andere Fähigkeiten als Roboter und sie dann im Schlechten aussehen zu lassen, ja, in solchen großen Events. Es ist, finde ich, ein bisschen geschmacklos, auch wenn natürlich die Videos, die dann irgendwie darüber gezeigt werden, wenn dann der Roboter hinfällt und das ganz toll, lustig läuft da, das ist natürlich auch witzig. Aber eigentlich letztlich finde ich das sinnlose Vergleiche.
Ja, es stellt sich die Frage, wo sind humanoide Roboter sinnvoll und wo nicht? Es gibt ja so viele Anwendungsbereiche, also in der Pflege oder in der Mobilität. Wie ist die Entwicklung für Menschen beispielsweise mit Einschränkungen? Da liegen ja auch viele Hoffnungen im technischen, im digitalen Bereich.
Ja, also sagen wir mal, in der Pflege könnte ich mir sogar vorstellen, dass ich würde nicht sagen Pflegeroboter, ich würde sagen Erhebe- und Unterstützungsmaschine, die zum Beispiel beim Heben von Patienten aus dem Bett ins Bett, dass solche, also dann auch die menschliche Figur dieser Roboter in diesem Spezialbereich hilfreich sein kann. Oder es gibt Berufe im Handwerk, wo es ums schwere Tragen geht und so. Da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass Roboter da eine Funktion erfüllen können. Aber es gibt natürlich auch viele Phantasmen, wo man sagt, ja, also wir haben dann neue Lebenspartner als Humanoide. Dazu gibt es ja auch Dokus und Filme oder generell Menschen zu pflegen. Was heißt denn pflegen? Pflegen heißt menschliche Anteilnahme und Wärme, Empathie, Fürsorge, Miteinander sein und das auf einer zwischenmenschlichen Ebene. Das können uns Roboter niemals geben.
Wir haben jetzt viel über die Zukunft und den Umgang mit Ethik in der digitalen Welt in der Zukunft gesprochen. Vielleicht nochmal ganz konkret, wenn jetzt im August die europäische KI-Verordnung anwendbar wird, was bedeutet das denn dann für uns im Alltag? Was ändert sich?
Ich glaube nicht, dass sich für uns merklich irgendwas ändert. Wir haben, weil letztlich die KI-Verordnung sehr stark auf KI-Unternehmen des Hochrisikobereiches ausgeht und dann müssen die eben solche gesetzlichen Verfahren durchlaufen, um zu zeigen, dass sie nicht gesetzesbrüchig werden. Aber ich glaube, so im Alltag wird man da nicht viel von merken, ja. Ja,
manchmal fragt man sich, ist es womöglich für manch andere Firma ein Geschäftszweig, um dann abzumahnen an die Verordnung nicht anwenden oder Bußgelder durchzusetzen?
Sicherlich, ja. Es gibt unter Kanzleien vielleicht, die sich daraus ein Geschäft machen. Es gibt sicherlich auch Technologien, sag ich mal, die dann eben nicht auf den europäischen Markt kommen, wie wir vorhin schon sagten. Also die Gesichtserkennung im öffentlichen Raum, automatische Auswertung von wer ist wo. Das ist dann verboten. Das ist gut. Also sagen wir mal, das Gesetz gibt vielleicht so ein bisschen einen Stupser dahin, dass unsere Gesellschaften sich nicht ganz so entwickeln, so menschenunfreundlich entwickeln wie in China und in USA. Aber im Alltag wird man davon, glaube ich, wenig merken. Wie gesagt, ich glaube auch nicht daran, dass des Rätsels Lösung für die Digitalisierung wirklich in diesen Gesetzen auf dieser Ebene des Rätsels Lösung liegt, sondern ich glaube wirklich, dass wir andere Innovationsprozesse brauchen im Digitalbereich, wertebasierte Innovation und in der Fläche anders mit Technik umgehen müssen, als immer zu versuchen, da der Technik hinterherzulaufen durch irgendwelche Gesetze.
Ja, und danke für den Einblick, den Sie uns da heute Vormittag gegeben haben, Sarah Spiekermann. Herzlichen Dank.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.
Wir nehmen uns die Zeit.